Stabil gepflegt. Der Azubi-Podcast mit echten Geschichten aus der Pflege im SRH Waldklinikum Gera.
Ganz so schlecht können die letzten beiden Folgen unseres Podcasts eigentlich nicht gelaufen sein, denn Miri ist schon und dankenswerterweise wieder da. Was sagen deine Freunde, Bekannten und so weiter, die es gehört haben?
Die finden es ganz cool.
Was heißt das genau?
Naja.
Ganz cool ist so die kleine Schwester von Piep.
Naja, also so deutlich haben wir jetzt noch nicht darüber geredet, aber die haben schon gesagt, dass sie es cool finden, dass wir sowas machen, als Unternehmen halt.
Neu in der Runde ist die Hedi. Welche persönlichen Podcast-Erfahrungen hast du so?
Ach, ich bin eigentlich nicht so der Podcast-Hörer.
Dann bist du hier schon mal genau richtig. Wir wollen nicht ablenken, denn ich sehe hier heute noch einen neuen Gesprächsgast. Und zwar steht da offiziell im Titel Praxisanleiterin und ist die Anne.
Hallo.
Was mir schon mal auffällt, das könnt ihr drei mir gleich mal erklären. Anne hat einen dunkelblauen Kasak, habe ich gelernt, nennt man das. Also diese Bekleidung, die ihr tragt. Eure beiden sind hellblau. Warum? Was muss ich dafür tun, damit meiner dunkelblau wird, außer färben?
Man muss seine Ausbildung in der Pflege erfolgreich bestehen und dann darf man dunkelblau tragen.
Wie lange dauert das bei euch beiden, Hedi und Miri, bis ihr dunkelblau kriegt?
Bei mir nur noch bis September, wenn ich die Prüfung bestehe.
Ich bin leider noch bis nächstes Jahr in der Ausbildung. Also ich habe da noch ein bisschen mehr Zeit vor mir.
Leider heißt, was ist momentan am schwierigsten?
Die Zeit, das dauert, also die 3 Jahre, das ist ganz schön lange.
Gibt es denn nach dunkelblau noch eine weitere Stufe, Anne?
Also das Blau, das färbt sich dann nicht nochmal. Aber es gibt im Krankenhaus noch andere Farben für andere Bereiche.
Ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch so ein Rosa gesehen oder Pink und Hellgrün und Weiß. Welche Farben stehen denn für was?
Also Weiß sind die Ärzte und Grün ist so der OP-Bereich. Und Rosa gibt es bei uns eigentlich nicht.
Ja, das war auch eine andere Klinik. Es war nicht das SRH Waldklinikum Gera, denn da kommt ihr alle her. Praxisanleiterin, was kann ich mir darunter vorstellen? Wann geht ihr zu Anne? Wann kommt sie zu euch?
Also wo ich damals im ersten Lehrjahr war, war ich auf einer Station, da war es halt nicht so schön. Da kann man zum Beispiel zu einem Praxisanleiter gehen, die regeln das dann, dass man vielleicht auf eine andere Station kommt. Und im zweiten Lehrjahr, da bin ich dann auch zur Anne und die hat mir dann eine andere Station vermittelt und das war auch sehr gut, dass sie das so gemacht hat.
Das vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt, was heißt das? Du kommst auf einer Station und was ist da so gewesen, wo du gesagt hast, oh, jetzt gehe ich mal lieber zu Anne?
Da ich ja schon den Helfer gemacht hatte, war ich halt nur zum Waschen da und habe halt nicht viel Neues dazugelernt und deswegen hatte Anne mich dann auf eine Station geschickt, wo du halt auch viel, viel lernst und das war dann auch so.
Anne, wie gehst du in dem Moment damit um? Dein erster Gedanke, oh Gott, die nervt oder wie geht das los?
Also ich habe ja mit Miri vorher schon eine Anleitung gemacht, also wo sie mir auch gezeigt hat, was kann sie schon alles, konnte mich also von ihrem Können auch schon selber überzeugen. Hab dann auch gesehen, durch ihre vorherige Ausbildung kann sie das schon wirklich gut und konnte dann natürlich ihre Bedenken und ihre Sorgen verstehen und deswegen fand ich das jetzt nicht als, oh Gott, sie nervt oder sie übertreibt jetzt, sondern hatte mich dann schon auch dem Problem angenommen. Ich glaube, ich hatte dann mir 1-2 Tage genommen, mir was zu überlegen und hatte dann Miri den Vorschlag gebracht. Wir hatten uns dann auch die neue Station angeschaut, weil die für den Moment schon erstmal auch ein bisschen sehr hochgegriffen war für das erste Lehrjahr, ob sie sich das zutraut. Und dann hatten wir uns da zusammen geeinigt.
Wie kompliziert oder unkompliziert ist das? Also musst du dann 1000 Formulare ausfüllen oder reicht da sozusagen der kurze Dienstweg? Wie läuft das konkret ab?
Also ich bin ja nicht nur normale Praxisanleiterin, ich bin ja bei uns im Klinikum zentrale Praxisanleiterin. Das heißt, ich koordiniere dort so ein bisschen die ganze Ausbildung. Da habe ich schon noch mal ein paar andere Möglichkeiten. Von daher, das war dann recht unkompliziert. Wir haben dann die Station informiert, die alte sowie auch die neue. Und dann haben wir das umgeplant. Also es ist halt eher so eine ganz große Planungsgeschichte als irgendeine Absprachegeschichte.
Wie stressfrei war das bei dir, Miri? Also war dann die alte Station irgendwie sauer? Oder haben die gesagt, nee, okay, das verstehen wir, du bist schon einen Schritt weiter, weil du halt auch eine andere Vorgeschichte hast? Müssen wir vielleicht kurz noch erklären, wer die ersten Folgen nicht gehört hat. Erzähl kurz, was du vorher gemacht hast.
Na, ich habe 2018 den Helfer gemacht in der Pflege. Ich hätte eh die Station gewechselt. Das war am Ende meines Orientierungseinsatzes. Also die wussten davon auch nichts, dass ich dort weggehe.
Bist du nochmal über den Weg gelaufen?
Nö. Also das Krankenhaus ist so groß, da läuft man sich nicht so oft über den Weg.
Hedi, bei dir, ist da alles problemlos gelaufen oder gab es auch schon mal so Geschichten, wo du gesagt hast, oh?
Also bisher gab es bei mir noch keine Probleme. Im Nachhinein hatte ich im ersten Lehrjahr mal eine Situation, wo ich jetzt denke, gut, das hätte ich vielleicht schon mal abklären müssen. Ich hatte im ersten Lehrjahr meine allererste Praxisanleitung und das war an einem Montag, ich hatte das Wochenende frei und demzufolge waren neue Patienten. Ich kannte kaum noch jemanden und die Patientin, die mir dann der Nachtdienst empfohlen hat, bei der kam ich dann ins Zimmer, wollte meine Anleitung da durchführen und die hat mir dann gesagt, ja, sie hat sich jetzt aber schon selber gewaschen. So, und dann stand ich halt da und dann musste ich im ersten Lehrjahr eine komplett immobile Patientin selbstständig waschen, alleine. Und meine Praxisanleiterin hat dann zu mir gesagt, naja, die hättest du ja von Anfang an wählen können, weil die lag auch vorm Wochenende schon da, aber das ist eigentlich nicht Teil des ersten Lehrjahres, eine Vollpflege alleine zu machen. Da hätte ich das vielleicht mal abklären müssen, aber das war mir im ersten Lehrjahr einfach zu peinlich, weil ich wusste nicht, ob die mich dann auslachen, wenn ich damit ankomme, weil vielleicht wäre es ja doch meine Aufgabe gewesen. Aber
Anne, wie sehr hättest du gelacht? Oder was sagst du jetzt im Nachhinein dazu? Wäre es schlauer gewesen, von Hedi gleich zu dir zu kommen?
Also wir sind natürlich immer für die Auszubildenden da. Und jeder Auszubildende kann mit jedem Problem eigentlich zu uns kommen. Und wir versuchen eigentlich auch immer eine Lösung zu finden. Von daher auslachen tun wir die Schüler gar nicht. Es ist natürlich immer so, wir sehen das aus einem anderen Blickwinkel. Weil wir sind natürlich schon ausgelernt und sind ja auch schon viele Jahre in dem Beruf. Aber man muss sich ja vorstellen, die Auszubildenden, die sind da, wie Hedi jetzt dann erzählt hat, im ersten Lehrjahr vielleicht auch die ersten Wochen. Für die ist das ja alles komplett neu. Also zum Lachen ist da eigentlich nichts.
Wer erklärt mir mal ganz kurz, was eigentlich eine Praxisanleitung ist?
Praxisanleitung ist halt so, du bereitest dich einen Tag vor auf deinen Patienten vor, suchst dir einen raus, der halt für das Lehrjahr geeignet ist. Ja, du kannst dann halt auch schon eine Pflegeplanung schreiben. Muss man jetzt nicht unbedingt machen. Und am nächsten Tag kommt dann halt ein Praxisanleiter und der guckt dann halt so, wie du jetzt die Körperpflege durchführst und andere Tätigkeiten machst.
Wie stelle ich mir das vor? Anne, steht da einer von euch mit dem Klemmbrett dahinter oder mit dem Laptop und macht da Kreuzchen für gut und schlecht? Oder was heißt, guckt, ob die Miri und die Hedi das in Ordnung machen?
Also in der Variante, wie es jetzt Miri beschrieben hat, ist es wirklich so, dass wir dann mit dem Klemmbrett, beziehungsweise ja jetzt auch teilweise schon mit dem Tablet, also ich bin sehr Tablet-affin, ich mache wenig noch mit Papier, dann dahinter stehen und uns Notizen machen, sodass wir dann auch einfach später dem Azubi genau sagen können, was hat er verkehrt gemacht, beziehungsweise was könnte er noch besser machen, um mehr auf die Bedürfnisse des Patienten einzugehen oder um auch noch besser die Hygienerichtlinien einzuhalten, weil so eine Anleitung kann ja auch mal mehrere Stunden gehen, so dass wir da sonst auch einfach vieles vergessen würden, wenn wir uns keine Notizen machen.
Wie jung oder alt sind denn Praxisanleiterinnen oder Anleiter so im Schnitt am SRH Waldklinikum in Gera?
Also wir haben wirklich Praxisanleiter frisch direkt nach der Ausbildung.
Die auch ein dunkelblaues Hemdchen, einen dunkelblauen Kasak da tragen?
Ja, genau. Also wirklich von 20 bis kurz vor der Rente machen das noch Kollegen bei uns, weil die das einfach so sehr lieben, ihr Wissen an die junge Generation weiterzugeben.
Stabile Fragen.
Was sind denn so die krassesten Fragen oder Probleme gewesen, an die du dich jetzt mal zurückerinnerst, wo Auszubildende zu dir gekommen sind und gesagt haben, alle...
Also wir haben natürlich ganz viele Auszubildende und man darf ja nicht vergessen, jeder Auszubildende hat ja auch so sein privates Päckchen, das ja natürlich auch irgendwie in der Ausbildung eine Rolle spielt. Da sind schon ganz viele, auch teilweise verrückte, traurige und auch ganz schön krasse Geschichten passiert. Aber so im Alltag sind das eher so die Fragen Richtung dem Fachlichkeiten. Also wie kann man noch die Hygiene verbessern, dass man da ganz viel macht oder dass man einfach auch so Situationen hat, die einem nicht so häufig begegnen, zum Beispiel Reanimationen. Da kommen dann immer ganz viele Fragen, auch Unsicherheiten danach und die versuche ich dann einfach mit den Auszubildenden zu klären.
Wenn es da auch um private Päckchen geht, Miri, wie verschwiegen ist denn die Anne? Also gibt es da auch schon mal Geschichten, wo ich sage, ich kann da hingehen und ich weiß, dass die hinterher die Klappe hält?
Also der Anne war ja im ersten Lehrjahr noch da, dann ist er schwanger geworden und war leider nicht mehr da. Also ich bin mit jedem Problem immer zur Anne gegangen, weil ich der Anne auch viel vertraut habe. Ja, es war dann auch schade, wo sie nicht mehr da war.
Dann fragen wir Anne direkt doch mal. Da ist jetzt gerade privat bei jemandem was passiert, das wird dir erzählt und dann soll vielleicht mal eine Schicht getauscht werden, die Station und so weiter. Also was davon kannst du, musst du weitergeben? Was bleibt bei dir? Ist das wie bei einem Priester, wo ich den Vorhang zuziehe und da gibt es dann so das Beichtgeheimnis oder?
Also wenn die Schüler in den Gesprächen mir natürlich solche privaten Sachen erzählen, die einfach auch relevant sind für die Ausbildung, dann überlege ich halt, welche Möglichkeiten habe ich jetzt. Manche Sachen hatte man ja dann schon häufiger, sodass man weiß, wie da das Vorgehen ist, ob man das jetzt nochmal mit jemandem absprechen muss, ob man jetzt irgendwelche gewissen Dinge einleiten muss. Dann bespreche ich das natürlich gleich direkt mit dem Auszubildenden, ob der damit einverstanden ist, wie jetzt seine eigenen Vorstellungen sind zu dem Thema, weil oftmals haben sich ja die Azubis trotzdem vorher schon auch selber Gedanken gemacht, was sie sich dann wünschen, wenn sie zu dem Gespräch mit mir kommen. Ansonsten, wenn es wirklich sehr komplizierte Dinge sind, die sehr einschneidend sind für die Ausbildung oder die ich auch selber so noch nicht hatte, dann vereinbare ich das auch einfach so mit dem Auszubildenden, dass ich erstmal ein paar Tage Zeit brauche, um mir da einen Plan zu überlegen. Bespreche das in dem Team von zentralen Praxisanleitern mit, vielleicht auch je nachdem, was es ist mit der Pflegedienstleitung, welche Maßnahmen oder Schritte wir dann einleiten und informiere da aber auch trotzdem den Auszubildenden, dass er weiß, ich muss das jetzt im Team besprechen, dass ich das jetzt leider nicht komplett alleine entscheiden kann, sodass er da aber trotzdem Bescheid weiß.
Und wenn Anne jetzt nicht da ist, zu wem geht ihr? Habt ihr sonst irgendwelche, gibt es das in eurem Beruf überhaupt Vorbilder?
Wo die Anne dann weg war, haben wir eine neue Praxisanleiterin bekommen, das war die Melissa. Die hat sich auch gut um uns gekümmert und wir haben dann noch andere zentrale Praxisanleiter, die das halt managen. Und zu denen kann man dann halt auch gehen. Man kann aber auch zur Stationsschwester gehen, wenn man jetzt nicht so ein Riesenproblem hat und das auch mit ihr vorher klären. Also man muss nicht immer gleich zum Praxisanleiter.
Bevor ihr den hellblauen Kasak angezogen habt, Hedi und Miri, wart ihr ja auch mal in der Schule. Jetzt gibt's ja auch schulische Teile in der Ausbildung. Wo ist da für euch der größte Unterschied beim Lernen? Also was ist der Unterschied jetzt in der Ausbildung, in der Theorie was zu lernen, als in der Schule für eine Geschichtsklausur zu büffeln oder noch schlimmer für Mathe?
Ich sehe da jetzt keinen Unterschied, weil Schule ist Schule.
Klar, lernen musst du überall. Aber was sind denn so Sachen, die bei euch festgeschrieben sind, Anne?
Also es gibt natürlich fest vorgeschriebene Abläufe, die natürlich für die Patientensicherheit da sind. Und da sagen wir dann schon den Auszubildenden, eigentlich hätte jetzt hier nochmal eine Flächendesinfektion stattfinden müssen, einfach um eine Keimübertragung zu verhindern. Und dann probieren das auch die Auszubildenden in ihren Ablauf wieder mit einzubinden.
Wie nervig ist diese ganze Desinfizierer? Ich meine, wir wissen alle, wie wichtig das ist, aber jetzt im Vergleich zu anderen Tätigkeiten?
Also es ist ja auch wichtig, Hygiene, ne? Deswegen ist es ja auch ein Krankenhaus, auch um die Patienten einfach zu schützen und um sich selber auch zu schützen. Man desinfiziert ja auch die Hände, um sich selber zu schützen.
Wie stressig war Corona?
Ehrlich?
Ehrlich?
Also ich habe davon gar nichts gemerkt.
Erzähl, also rein praktisch.
Also
erzähl.
Ich war auf der Onkologie und da, wo die Welle war, hatten wir nicht so viele Patienten. Also die ITS hatte da mehr Leute als auf Normalstation. Und wir hatten ja dann auch noch die Bing, die Corona-Station war. Und
was ist das?
Bing ist die Pneumologie.
Also was mit Lunge?
Ja.
Okay, gut, dann verstehe ich es auch.
Ja, und da hatten die extra eine Station aufgemacht für die Corona-Patienten halt und die ITS, wenn es dann halt schlimmer war. Aber auf meiner Station hat man davon nichts gemerkt.
Dann gehen wir doch mal ganz kurz zurück zum Thema Schule. Ich meine, wenn du da irgendwas verhaust, dann kriegst du halt eine schlechte Note für irgendeine Klausur. Wenn ihr was verhaut, dann ist das ein ganz anderes Kapitel am Patienten. Was ist euch da schon mal passiert?
Also ich hatte da noch keine Situation, zum Glück.
Aber welche Situation gab es vielleicht, wo ihr schon gesagt habt, oh, da frage ich lieber nochmal nach?
Also ich weiß ja auch noch nicht alles. Deswegen ist ja auch die Ausbildung da, weil man ja auch noch nicht alles weiß. Im Stationsalltag kommen dann halt viele Fragen auf, wo man dann halt sagt, wie mache ich das jetzt so und können Sie mir das nochmal zeigen, dass ich das auch festige in meinem Kopf. Ja, das entsteht dann aber so im Alltag einfach. Also es gibt da jetzt keine speziellen Fragen, die ich dann immer habe, sondern wenn ich jetzt Tabletten stelle und ich habe da eine Tablette und weiß nicht, für was die ist, dann gehe ich halt zur Schwester und sage, hier, für was ist die? Und dann schreibe ich mir das immer auf und dann kann ich das halt auch mitnehmen und in meinem Kopf festigen.
Was sind so aktuell in der Ausbildung die Sachen bei dir, Hedi, wo du sagst, da freue ich mich schon aufs nächste Lehrjahr, weil das will ich jetzt auch endlich können?
Naja, im zweiten Lehrjahr lernt man ja schon recht viel. Deswegen war diese Freude im ersten Lehrjahr eigentlich größer aufs zweite Lehrjahr. Dann darf ich auch mal Blut abnehmen und darf mal dies machen. Aber im dritten Lehrjahr ist ja dann eigentlich mehr Festigung von allem, was man so gelernt hat. Also ich bin natürlich gespannt auf alles, was noch kommt. Ich lasse mich da auch ein bisschen überraschen. Aber ich denke, die meisten Sachen darf man dann im zweiten Lehrjahr.
Wie war das erste Mal Blut abnehmen im echten Patienten?
Oh, ich war ganz zittrig. Ich dachte, ich treffe die Vene jetzt vielleicht nicht, weil ich ganz schön gezittert habe. Weil es ist ja doch immer ein bisschen Überwindung, durch die Haut zu stechen. Aber ich habe mich total gefreut, weil es hat gleich geklappt und der Patient war zufrieden, ich war zufrieden und dann war gut.
Miri, dein erstes Mal?
Also ich kann jetzt auch das Beispiel nehmen, Blut abnehmen oder in der Rettungsstelle zum Beispiel. Da dürfen wir ja auch Flexüren legen, wenn man sich als Schüler nicht ganz so dumm anstellt. Und das war, also ich bin da, habe da immer selber Angst, das zu machen. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich Angst habe, dem Patienten weh zu tun. Weil ich ja weiß, wie es selber ist, wenn jemand bei mir Blut abnimmt. Und wir haben das ja auch gegeneinander an uns geübt. Und da hat auch ein Schüler bei mir nicht so richtig getroffen und das hat schon sehr dolle weh getan. Ja, da bin ich dann auch immer ganz aufgeregt und schwitze, warum auch immer, weil meistens treffe ich auch. Aber man hat halt wirklich Angst, dem Patienten so weh zu tun, dass er dich dann irgendwann nicht mehr ranlässt.
Anne, irgendwann kommst du ins Spiel. Also wie kann ich mir so eine Situation vorstellen, dass du sagst, okay, laut Plan wäre RCS-Auszubildender jetzt eigentlich dran mit Blut abnehmen, aber du selber als Praxisanleiterin hast vielleicht das Gefühl, oh, so ganz so weit ist RCS noch nicht. Also
jeder Auszubildende hat natürlich so seine Stärken und Schwächen und manche sind vielleicht bei einem Thema besser als wie bei dem anderen. Von daher, manche Sachen muss man dann vielleicht auch einfach ausprobieren, ob er dann vielleicht bei dem anderen Thema besser drauf ist und das besser lernt und schneller kann, sodass man da trotzdem mal schauen kann, ob er vielleicht doch schon Blut abnehmen kann und dann in der nächsten Anleitung doch nochmal das Thema, was ihm schwerfällt, übt.
Jetzt nochmal richtig ganz konkret, weil ich glaube, darunter können wir uns alle am meisten vorstellen. Was ist ein gutes Blutabnehmen? Was bringt Punkte? Und was ist ein schlechtes? Ist es wirklich die Anzahl, wie oft ich pieksen muss, um die Vene zu treffen? Oder wonach geht's da? Könnt auch ihr gerne was dazu sagen.
Erstmal geht's ja darum, Hygiene einzuhalten. Selbst wenn man jetzt beim ersten Mal nicht trifft, ist das kein Minuspunkt, weil das kann jedem Mal passieren. Also so wurde mir das immer in der Praxisanleitung gesagt. Hauptsache, man hält halt so die Schritte ein vom Blutabnehmen, dass man auch nochmal nachfragt, wie der Patient heißt, weil auf unsere Röhrchen müssen ja immer solche Klebchen drauf vom Patienten. Und dass er das nochmal sagt, auch das Geburtsdatum, dass das halt übereinstimmt und dass man halt trotzdem die Reihenfolge richtig einhält, auch die Hygiene. Und dann hast du trotzdem, wenn du da alles richtig gemacht hast und hast aber nicht getroffen, dann ist es trotzdem kein Minuspunkt, weil man hat ja sonst alles richtig gemacht.
Wie viele Versuche hat jemand in der Ausbildung beim Pieksen, um zu treffen? Also gibt es da irgendwann den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt muss wirklich eine ausgebildete Schwester oder eine Ärztin ran oder Anne nickt?
Ich bin da recht schmerzbefreit. Ich lasse die Schüler in meinem Beisein.
Du wirst ja auch nicht gepiekst.
Das stimmt. Aber es kommt natürlich ein bisschen auf die Venensituation an, auf den Patienten an. Manche Patienten sind da auch sehr offen. Die sagen, ach, probiert ruhig weiter. Manche sagen schon nach dem ersten Mal oder noch vor dem ersten Mal, ach Himmelgott, lieber nicht. Einmal ist mir schon zu viel, sodass man da einfach auch so am Patientenbett entscheiden muss. Manchmal mache ich es dann auch so, wenn sich der Schüler noch ein bisschen unsicher ist, dass ich dann beim zweiten oder dritten Mal die Hand mit ihm führe. Also dass sozusagen beide Hände übereinander sind und wir dann gemeinsam stechen, sodass trotzdem auch der Auszubildende noch das Glücksgefühl hat und das positive Erlebnis, so wie es ja Hedi auch vorhin so schön beschrieben hat.
Wie oft durftest du jetzt schon selber Blut abnehmen, Hedi?
Ach, noch gar nicht so oft. Ich glaube erst 4-mal oder so, weil ich bin ja jetzt noch nicht so lang im zweiten Lehrjahr und dann hatte ich auch meinen ganz langen Einsatz im Pflegeheim und im ambulanten Dienst und da war sowieso nicht viel mit Blut abnehmen und jetzt bin ich ja quasi erst seit Weihnachten wieder im Krankenhaus gewesen.
Was ist denn so die Tätigkeit, die ihr am liebsten macht?
Ich lieb's ja. Ich bin ja auch ein Frühdienstmensch, ne? Und meine Lieblingstätigkeit ist, die Leute zu waschen. Da sagen immer alle, du hast sie nicht mehr alle. Das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Aber nein, für mich nicht.
Warum?
Weil ich dann weiß, dass meine Patienten sauber sind und gut riechen.
Simple Antwort.
Und weil man
Aileen
da viel
ist übrigens
reden
auch
kann.
Noch, da sitzt hinten quasi im Publikum. Du hast gerade noch was gerufen. Sag's noch mal laut. Ach, ehrlich?
Ja.
Also ich übersetze es nochmal, weil die Aileen ein bisschen weit weg vom Mikrofon war. Du bist eine Labertasche und liebst es, mit den Patienten zu quatschen.
Naja, also bei der Körperpflege nehme ich mir ja auch immer Zeit. Und da kann man
und laberst.
Halt, ja, da kann man viel Gesprächsthema anfangen. Und die Patienten sind auch dankbar dafür, ne, dass sich auch mal jemand Zeit nimmt und mit denen redet, weil die haben manchmal so viel zu erzählen. Also da könnte man den ganzen Tag an dem Bett stehen.
Was erzählen die da? Also aus dem Leben, oder?
Aus dem Leben, was sie früher mal gemacht haben und was sie für Kinder haben und dass die am Morgen vorbeikommen. Also die erzählen eigentlich gefühlt alles von sich.
Hedi und das Waschen, erzähl uns was drüber.
Ich denke, das hat mir geholfen, da eine gute Struktur in die Körperpflege zu bringen.
Anne, wenn Hedi zu dir kommt und sagt, du, im Waschen bin ich jetzt wirklich fit, was geht denn sonst noch so, was sagst du da?
Dann sage ich, Hedi, gut, was wollen wir das nächste Mal bei der Anleitung machen, was wünschst du dir? Und dann darf mir Hedi ihren Wunsch sagen und dann machen wir das nächste Mal.
Das kriegst du gebacken?
Ja.
Dann wäscht Hedi weniger und macht andere Sachen mehr?
Nein, also die Aufgabe muss sie trotzdem noch mit erledigen, aber um sie natürlich zu motivieren, darf sie sich dann etwas wünschen oder aussuchen, was sie natürlich dann lernen möchte. Zum Beispiel, sie wollen gerne mal Katheter legen üben oder Blut abnehmen, wäre jetzt auch noch was. Und dann sage ich, gut, dann planen wir uns eine Anleitung, je nachdem, wann es bei Hedi und wann es bei mir passt. Und dann nehmen wir uns das vor, dass wir dann halt ihr Wunschthema sozusagen bearbeiten.
An welche Vorgaben bist du da gebunden?
Alle Auszubildenden müssen natürlich auch alle Aufgaben erledigen. Man kann jetzt natürlich an so einem Anleitungstag mal sagen, gut, es gibt ja auch so Tagesprojekte, wo mehrere Azubis mit dem Praxisanleiter ein paar Patienten betreuen. Dann können die sich da natürlich auch selber abstimmen. Aber generell ist ja auch alles ein mögliches Prüfungsthema und deshalb müssen auch alle Azubis alle Themen üben im Praxisalltag.
Wie viel Zeit habt ihr für Pausen?
Pause ist ja immer eine halbe Stunde. Frühstück. Die halbe Stunde nehmen wir uns auch immer.
Thema Pause aus deiner Sicht als Praxisanleiterin, Anne, müssten die mehr Pausen haben?
Naja, ich meine, die Auszubildenden, die wachsen ja vom ersten Ausbildungstag in diesen Stationsalltag mit rein. Von daher kennen die es ja dann auch nicht anders. Manchmal brauchen die vielleicht auch nochmal eine kurze Pause. Manche gehen ja dann vielleicht auch nochmal kurz auf den Balkon, etwas Luft schnappen, um nochmal das Gehirn wieder frischen Wind zu geben und sich wieder besser konzentrieren zu können. Aber das merkt man ja dann so im Alltag, ob der Auszubildende gerade einfach nochmal ein kurzes Päuschen braucht. Aber generell kommen die Auszubildenden eigentlich gut klar, weil die dann einfach auch so in den Stationsalltag mitschwimmen und dann kommen halt die Aufgaben nacheinander und dann denkt man auch manchmal gar nicht mehr an Pause.
Stabile Vorurteile.
Wer muss springen, wenn das rote Lämpchen leuchtet?
Jeder mal. Also auf Station geht jeder mal zur Klingel.
In der Theorie oder in der Praxis?
In der Praxis. Es kommt halt auch wirklich drauf an, wenn ich jetzt noch einen vollen Mund habe, natürlich geht dann jemand anderes zur Klingel. Ja, man wechselt sich immer mal ab. Oder wenn jetzt die Leute, die halt draußen frische Luft schnappen gehen und die dann halt drinnen sind, natürlich müssen die zur Klingel gehen.
Wie sehr ist das ein Thema bei dir, Anne? Raucher, nicht Raucher?
Eigentlich gar keins. Also die nutzen halt ihre Pause dafür und die Pause kann ja jeder freigestalten. Also ich hatte auch schon Auszubildende, die haben sich lieber in der Ecke gesetzt und haben dann entspannt ein Buch gelesen in ihrer Pause, weil die da total tiefen entspannen konnten und dann wieder voll motiviert waren.
So, hier machen wir erstmal eine Pause, bleiben zu Beginn der nächsten Folge aber beim Thema. Was kommt bei Miri in den Pausentopf und wer macht's? Welche Angebote während und vor allem auch nach der Ausbildung hat Praxisanleiterin Anna auf der Karte vom SRH-Waldklinikum Gera? Wir wünschen jetzt schon guten Appetit bei der nächsten Folge.
Stabil gepflegt, der Azubi-Podcast mit echten Geschichten aus der Pflege im SRH-Waldklinikum Gera.